Ja, vielen Dank für die lieben Worte. Ja? Lehrer sein, das ist nicht immer ganz einfach. Damals, wo ich eingeschult wurde in der ersten Klasse, habe ich meiner Mutter gesagt, wenn mir diese Lehrerin nicht gefällt, gehe ich nicht mehr in die Schule. Und meine Mutter hat das sehr ernst genommen, weil die wusste, wie ich getickt habe. Ja? Ich hatte, Gott sei Dank, eine etwas ältere, aber sehr, sehr nette und professionelle Lehrerin, zu der ich wirklich immer gern gegangen bin. Aber ich habe meiner Mutter auch gesagt, Gott sei Dank ist es diese Klasse gewesen und nicht die Parallelklasse. Denn diese Lehrerin, die hat mir nicht gefallen. Die war auch sehr gut, aber sie hat mir nicht gefallen. Kinder ticken halt bisweilen etwas anders. Aber Lehrer sein heißt auch Verantwortung übernehmen, gerade auch in unserer heutigen Zeit. Aber es gibt ja viele Lehrer. Wer die Medien einschaltet, der wird festgestellt haben, viele, viele kennen sich plötzlich mit allen ganz gut, toll aus. Und jeder gibt seinen Senf dazu. Und umso schöner ist es dann, wenn man auch noch gefragt ist, wenn man also ins Fernsehen kommt, wenn man ins Radio darf oder anderswo auftreten kann, um sein Wort der Masse kund zu tun. Dann gibt es ja ein leidiges Thema, das Thema Corona. Die Predigt hat heute auch die Überschrift Corona Triumphalis. Noch vor einem Jahr hätte keiner gewusst, was ist Corona überhaupt? Es sei denn, er ist irgendwo Virologe und hat sich tatsächlich einmal damit beschäftigt. Das haben nicht viele. Drosten ist tatsächlich einer, Professor Drosten, der das gemacht hat. Oder halt, man ist leidenschaftlicher Biertrinker. Es gibt ja ein Bier, das nennt man, das heißt Corona. Ja? Gibt es ja auch immer wieder ganz lustige Annexionen, wenn es um den Virus Corona geht. Ja, und Triumphalis, das ist ja ein Begriff aus der Antike, aus der römischen Zeit, aus dem Imperium Romanum. Ja, das war dieser Siegeskranz, diese Siegeskrone. Aber ich möchte gar nicht hier auf die Zeit vom römischen Imperium reflektieren, sondern Corona Triumphalis, das ist auch ein Synonym für Jesus Christus, der Sieger, unser Sieger, ja? Jesus Invictus, der unbesiegbare Jesus. Aber das ist alles gar nicht so einfach, heute überhaupt noch zu verarbeiten. Haben wir überhaupt noch Zeit für das Bibelstudium? Oder beschäftigt uns Corona Tag ein, Tag Nacht? Haben wir schon Albträume? Wir wissen ja gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ein Lockdown jagt dem anderen. Und ja, wir hier in Deutschland, wir können immer noch sagen, wir haben da echt Glück. Wir haben da echt Glück. Andere Länder haben da wesentlich härtere Maßnahmen aufgefahren und die Grundrechte werden bisweilen, ich sag mal, stark reduziert, um nicht zu sagen komplett eingeschränkt. Das beschäftigt uns. Das geht auch nicht spurlos an uns vorbei. Und wir nehmen diesen Gesprächsstoff auch mit in die Familie, mit auf Arbeit. Und auf Arbeit ist das bisweilen auch Gesprächsstoff Nummer eins. Was darf man nicht? Ist Maske Pflicht? Ist Maske kein Pflicht? Hände schütteln, ja, nein. Abstandsregelung, Sport, Freizeit, Einschränkungen. Meinungsverschiedenheiten. Plötzlich gibt es Lager, die meinen, man kann es aber auch so interpretieren. Und in diesem einen Lager gibt es aber wieder ein moderates, ich mache einen moderaten Versuch, das auszulegen. Es gibt aber auch militante Herangehensweise. Und sie füttern das mit sehr interessanten Thesen und Aussagen. Aussagen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Industrie, vielleicht aus dem militärischen Sektor, aber auch, und das wird immer interessanter werden, auch aus der Theologie. Da wird es immer schwieriger, jetzt die Wahrheit zu finden. Stimmt das denn überhaupt noch, was da erzählt wird? Bin ich überhaupt noch frei in meiner Meinung? Kann ich meine Meinung überhaupt noch frei äußern? Oder bin ich ein Nazi? Bin ich ein Verschwörungstheoretiker? Wobei die meisten gar nicht wissen, was ein Verschwörungstheoretiker gemäß Auslegung der Lexika überhaupt ist, was das bedeutet. Wenn man das wüsste, würde man sich hüten, jemanden voreilig ein Verschwörungstheoretiker zu nennen. Weil uns das aber beschäftigt und weil wir auch eine eigene Meinung haben, und das ist auch gut so, jeder sollte eine eigene Meinung haben und er sollte dafür auch eintreten. Neigen wir aber auch dazu, das Ganze ein wenig zu überspannen. Und das bringt uns zu einem sehr interessanten Gleichnis. Ihr könnt mit mir gerne Matthäus 15 einmal aufschlagen. Ein Gleichnis, was es in sich hat. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch dieses Gleichnis schon einmal gelesen haben. Es geht um das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Ich glaube, jeder von euch hat dieses Gleichnis schon einmal gelesen, hat dieses Gleichnis schon einmal gehört. Bei diesen 10 Jungfrauen handelt es sich um eine Situation ganz am Ende der Zeit. Matthäus 25. Ellen White sagt dazu, dieses Gleichnis wird viele erschüttern, weil viele etwas völlig anderes hineininterpretieren als das, was uns Jesus Christus tatsächlich mit auf den Weg geben will. Es geht nämlich um eine fatale Fehleinschätzung des eigenen Ichs. Lasst uns das ruhig einmal lesen. Ich lese aus der Elberfelder Version. Und hier heißt es, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Also Jesus Christus kommt wieder. Und wir haben hier den Begriff Jungfrauen. Eine Jungfrau in der Bibel, das steht auch für eine reine Gemeinde. Liebe Geschwister, hier geht es also um Menschen wie du und ich, die an Gott glauben, die jeden Monat ihren Zehnten zahlen, die in den Sabbat, in die Kirche gehen, die anderen helfen, die Bibelschule geben, die lehren. Das ist das Synonym für eine Jungfrau. Und hier geht es um 10 Jungfrauen, die ihrem Bräutigam entgegeneilen wollen. Jesus Christus, Evangelium, der Herr kommt. Und dann heißt es plötzlich im Vers 2, 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Das muss man sich das so vorstellen, zur damaligen Zeit, über 2000 Jahre her, ein jeder, der eine Lampe hatte, hatte auch Öl in seiner Lampe gehabt. Bei den Klugen heißt es aber hier, sie haben noch ein extra Gefäß dabei. Ein Gefäß, was die Törichten nicht haben. Der Bibelkenner, der weiß, Mensch, töricht und klug, da gab es doch schon mal was. Stimmt, der Baumeister. Der eine Kluge baut nämlich sein Haus auf Stein. Der Törichte hingegen auf Sand. Das Fatale ist, beide denken, sie haben richtig gebaut. Das müssen wir mitnehmen, um dieses Gleichnis zu verstehen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, eine Verzögerung, also es ist nicht so eingetroffen, wie man das erhofft hat. Schönes Beispiel von dir. Du hast gebetet. Du hast gebetet für etwas, was dir am Herzen liegt, aber es kam nicht so. Es gibt Menschen, die hören auf zu beten. Es gibt Menschen, die stellen Gott in Frage. Warum hilft Gott nicht mir, aber anscheinend dem da drüben? Das ist eine ganz schwierige Situation. Du hast aber etwas sehr Schönes gesagt. Du bist dran geblieben. Und du hast erkannt, dass der Weg des Herrn ein anderer ist, wie unser Weg, wie unsere Gedankengänge sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Um Mitternacht, heißt es hier, entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle Jungfrauen plötzlich auf und schmückten ihre Lampen. Das ist ein Synonym, auch im Buch der Offenbarung, ja, können wir nachlesen. Ja, wenn dieses Jerusalem kommt, ja, geschmückt wie eine Braut, leuchtend, warten auf ihren Bräutigam. Ja, wie sich das alles so schön einordnen lässt hier. Da standen also alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Auch die Törichten schmückten ihre Lampen. Irre. Die Törichten aber sprachen dann zu den Klugen: Gebt uns doch etwas von eurem Öl. Und jetzt kommt eine sehr interessante Aussage. Denn unsere Lampen, und hier steht nicht, sind erloschen. Hier steht auch nicht, unsere Lampen gehen nicht an. Hier steht im Originaltext, unsere Lampen sind am Erlöschen. Das heißt, dass diese Lampen tatsächlich gebrannt haben. Die haben gebrannt. Und ihr wisst, die Lampe ist unter anderem ein Synonym für das Wort Gottes. Ihr kennt das, ja? Im Psalm 119 könnt ihr das nachlesen, ja? Dein Wort ist doch wie das die Lampe an meinem Fuß, die da leuchtet, damit ich weiß, wo ich hinzugehen habe. Im Petrus können wir aber noch nachlesen, im 2. Petrus, ja? Diese Lampe ist aber auch ein Synonym für den Geist, für die Prophetie in dieser Schrift. Ist das vielleicht das extra Gefäß, was sie vergessen haben? Beide Lampen haben gebrannt, sowohl von den Törichten als auch von den Klugen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Das ist interessant. Der Mensch würde sagen: Na klar, wir legen zusammen. Gerechtigkeitsempfinden. Das ist so. Komm, die fünf Jungfrauen kommt her, jeder von euch etwas, da können wir zumindest zwei oder drei etwas abgeben. Aber die Schrift sagt: Nein, es geht nicht. Keiner kann etwas von sich abgeben. Es funktioniert nicht. Es würde schlichtweg nicht mehr reichen. Ellen White schreibt dazu: Diese fünf törichten Jungfrauen, das sind keine Heuchler, das sind keine Verbrecher. Es sind liebe Geschwister, die nur ein großes Manko haben. Sie denken, dass sie richtig liegen. Sie denken, dass sie den Willen Gottes tun, tun es aber nicht. In Matthäus 7, Vers 21 können wir da noch drüber nachlesen, als doch Jesus Christus mit der Frage konfrontiert wird: Haben wir nicht in deinem Namen jenes und dieses getan? Was sagt denn der Herr Jesus Christus? Wahrlich, ich kenne euch nicht. Geht weg, ihr Übeltäter. Urtext Gesetzes. Übertreter. Die Frage, die man sich natürlich heute stellen darf, ist ja: Ja, wie kann das überhaupt passieren? Wie kann es denn so weit kommen? Ich denke, dass ich richtig bin und liege aber dennoch falsch. Einen wichtigen Hinweis finden wir im Buch Daniel. Wer möchte, kann gerne mal das Buch Daniel aufschlagen. Und hier nicht irgendwo vielleicht Daniel 2, Daniel 3, Daniel 7 oder 8, nein, Daniel 1. Wer sich das Buch Daniel einmal durchgelesen hat, der wird festgestellt haben, da gibt es eine ganze Menge Symbole. Da gibt es unglaublich viele Aussagen in Bezug zur Endzeit, zur Zeit des Endes. Und ganz am Anfang, das erste Kapitel Buch Daniel, beschreibt die Zeit in Babylon, wo noch vieles erlaubt war, auch die Anbetung. Die Anbetung Jahwes, die war nicht verboten. Aber hier findet ein Transformationsprozess statt. Und das muss man wissen. Denn das versucht Satan in unserer heutigen Zeit. Er versucht uns etwas zu präsentieren, was dem Evangelium der Schrift unglaublich nahe kommt, aber in eine völlig andere Richtung geht. Und wir finden diese besondere Aussage in Daniel 1, in den Versen 6 und 7. Und hier heißt es: Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Asaja und natürlich Michael. Diese Namen, liebe Geschwister, dahinter verbürgen sich ganz bestimmte göttliche Attribute. Diese vier Mann sind nicht der Rest. Diese vier Mann symbolisieren den Rest am Ende der Zeit. Einer nicht größeren definierten Menge an Christen. Christen, die Jesus Christus dienen wollen. Hier können wir aber weiterlesen, dass der Oberste der Hofbeamten ihnen plötzlich andere Namen gab. Ja, wir haben hier stehen, Daniel nannte er Belshazzar, Hanania wurde Schadrach, aus Michael wurde Meschach und aus Asaja wurde Abednego. Was heißt das eigentlich, Daniel? Der Herr ist mein Richter. Das ist ganz wichtig. Und für die Juden, das war unmissverständlich. Der Name Daniel, da haben wir die Wurzel von Yahweh drin. Das ist ein Bezug zum großen Schöpfergott, von dem wir heute gesprochen haben, der die Welt geschaffen hat. Daniel, Gott ist mein Richter. Wahnsinn, Gott ist mein Richter. Nicht Babylon, nicht Belshazzar, nicht irgendeine andere Gottheit, nicht der Humanismus. Yahweh, Gott ist mein Richter. Daniel haben wir genannt. Michael. Weiß jemand die Bedeutung von Michael? Wer ist wie Gott? Wer ist wie Yahweh? Wen kann man ihn gleichsetzen auf diesem Niveau? Wahnsinn zur damaligen Zeit. Wer ist der Gott? Wer ist der große Ich Bin, der Ich Bin? Michael. Dann haben wir den Asaja, Yahweh hilft. Yahweh ist mein Helfer. Und Hanania, Gott ist gerecht. Gott ist Gnade. Das sind himmelgroße Unterschiede zu den Gottheiten der damaligen Zeit und mit Verlaub auch zu unserer heutigen Zeit. Denn wenn ihr mal schaut, wie viele Götter weltweit angebetet werden, wissentlich, unwissentlich, und wie man versucht, auch diesen Göttern diese Attribute mit auf den Weg zu geben. Liebe Geschwister, was uns die Schrift hier sagen will, ist, dass Babylon ein ganz großes Ziel verfolgt, nämlich den Charakter Jesu Christi komplett zu verzerren. Ihr habt ein großes Päckchen, da steht drauf Liebe. Aber wenn ihr das Päckchen öffnet, ist es nicht die Liebe interpretiert in der Schrift, sondern es ist die Liebe interpretiert durch die Menschen in dieser Welt. Ausgehend natürlich inspiriert vom Geist Satans. Aber wie funktioniert das nun? Wie kann das sein, dass Christen doch denken, dass sie das Richtige tun, aber am Ende der Zeit eines Besseren belehrt werden? Liebe Geschwister, ein ganz großes Phänomen in der heutigen Zeit ist die sogenannte künstliche Intelligenz. Wer meint, dass die künstliche Intelligenz erst im Kommen ist und sich da vielleicht Bilder vorstellt wie bei Terminator, dass dann Roboter die Welt beherrschen, ja, und Skynet alles kontrolliert, ja, den müssen wir enttäuschen. Das gibt es schon. Weg von den Robotern. Aber das System, das Netz existiert schon seit langem. Nur wissen wir es nicht. Wenn ihr ins Internet geht, liebe Geschwister, jeder von euch hinterlässt Spuren. Egal, ob ihr auf den Versandhandel XY schaut, ob ihr was für die Kinder kaufen wollt, ihr hinterlasst Spuren. Wie heißt du mit Vornamen? Wenn die Anna ins Internet geht, ich sagte, ich möchte ein Kinderbuch für meine kleine Tochter haben, dann müsst ihr euch das Internet so vorstellen, dann steht da einer mit der Lupe dahinter. Die Anna sieht den aber nicht. Die Anna weiß auch gar nicht, dass der da ist. Und übrigens offiziell dürfte der auch gar nicht da sein, aber er ist da. Die Wirtschaft, die Industrie, ja, die Computerbranche, die lebt davon. Die Pharmaindustrie, die Autoindustrie, die Werbung, die leben von deinen Spuren. Und die gucken jetzt, wenn die Anna ein Bücherregal geht und nimmt sich vielleicht die Bibel heraus, neu revidiert, ganz aktuell, dann wissen die schon mal, die Anna wohnhaft in, mit anderen Damen, Telefonnummer, arbeitet wo, ist alt, ist geschieden, ist verheiratet. Und Religion. Bieten wir ihnen doch einfach mal ein paar Cookies an. Und schau mal, wie sie darauf reagiert. Und so bekommst du, wenn du das nächste Mal ins Netz bist und bist vielleicht auf einer ganz anderen Seite, kleine Cookies eingespielt. Bibel, neue Bibel, Thomson-Bibel, Menge-Bibel. Aber auch mal eine ganz andere Bibel, die du gar nicht kennst. Komplett überarbeitet. Aber die Anna geht weiter. Die sucht sich jetzt ein kleines Buch für ihre kleine Tochter. Ja, vielleicht Bob der Baumeister. Und wieder ist die Lupe da. Und es wird ein Link gemacht. Alles klar, sie liest zwar Bibel, aber für ihre Tochter? So richtig geistlich hat sie es nicht drauf. Weltlichkeiten. Dann bieten wir ihr mal mehrere Produkte an. Mit super Rezension, mit super Empfehlung von führenden Pädagogen. Und irgendwann mal sagt die Anna, guck mal, ich habe dir ein Buch gekauft. Und die Kleine sagt, das ist ja toll. Und da fängt die an, damit zu spielen. Und irgendwann mal sagt die mal, Mama, kannst du mir noch mal so ein Buch kaufen? Und so schließt sich ein ganz gefährlicher Kreis. Und du suchst weiter auf deiner Ebene. Und das System, das sammelt Daten. Und du gibst immer mehr, je häufiger du im Netz bist und danach schaust, von deinem privaten Interesse ab. Damit arbeitet das Netz. Das funktioniert hervorragend. Das ist todsicher. Und irgendwann mal kriegt man auch heraus, wo die Anna ihre Schwächen hat. Da kann man nachhelfen. Da kann man unterstützen. Da kann man sie locken. Die Werbeindustrie reibt sich dann nur die Hände. Vielleicht bekommt auch die Pharmaindustrie einen Link. Warum? Weil deine Daten weiterverkauft werden. Da stellt man fest, die Anna ist krank. Die sucht nämlich immer ein ganz bestimmtes Produkt, ein Medikament, was schwer zu erreichen ist. Und sie möchte auch gar nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Aber das Netz weiß es jetzt und das Netz stellt sich darauf ein. Und irgendwann hat die Anna auch mal Zweifel an Gott. Sind wir überhaupt noch richtig? Ist Jesus überhaupt Gott? Können wir vielleicht doch Bill Gates vertrauen? Und ist Trump gar kein Verbrecher? Ist das doch ein guter Mensch und wird einfach durch die Presse nur schlecht ins Bild gerückt? Und darauf hat das Netz schon eine Antwort. Und jetzt kommt, ja, wir können es ruhig sagen, jetzt kommt YouTube. Ja, und YouTube hat gewisse Produkte nur auf dich zugestellt. Und YouTube ist so raffiniert, YouTube piekst dich an. Ja? Und irgendwann mal versucht man, ein gewisses Interesse in dir zu wecken. Schau dir doch mal das an, schau dir das an und schau dir das an. Und irgendwann mal merkst du auch, jetzt geht es auch um Glauben. Du hast immer schon Fragen gehabt. Wie ist das zu verstehen in der Bibel, als Daniel in Babel war mit der Anbetung? Und auf einmal hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wunderbare Vorträge. Nur decken sich die Vorträge nicht mit dem, was man dir mal erzählt hat. Ja, Ellen spielt da keine Rolle mehr. Und sie kommen mit Bibelpassagen, anderen Bibelpassagen. Warum? Weil du ja der Meinung bist, die Bibel legt sich selber aus. Und so suchst du und du kommst du eines Tages zu dem Schluss, ey, wir haben uns geirrt. Wir haben uns geirrt. Jetzt habe ich etwas gefunden, dank des Heiligen Geistes, und fange an, einer anderen Ideologie Glauben zu schenken. Das geht so weit, dass, wenn du der Meinung bist, Irina, ja, die Erde ist eine Scheibe oder die Erde ist hohl, dass du eines Tages tatsächlich glaubst, dass das so ist. Du glaubst das. Und wehe dem, du findest draußen, und Achtung, Google macht das schon, Personen, die den Glauben mit dir teilen. Dann hast du deine eigene Community. Und jetzt bist du Christ. Du zahlst deinen Zehnten. Du gehst immer in die Gemeinde und hilfst anderen Menschen. Aber du machst etwas Entscheidendes nicht mehr. Du studierst nicht mehr das Wort Gottes, sondern du studierst das Netz. Und wenn sie dich dann fragen, argumentierst du nur, na, ich habe gehört und ich habe gelesen. Und hast du gewusst, dass Professor Doktor und Doktor, Doktor, Doktor und der Wissenschaftler und das gesagt hat, musst du dir unbedingt mal angucken, kann ich dir nur empfehlen. Wenn aber einer sagt, ach echt? Und sag mal, wenn ich aber jetzt in der Bibel studieren möchte, welche Bibeltextstellen würdest du mir empfehlen? Da würdest du sagen, vielleicht würdest du sagen, weiß ich jetzt im Augenblick nicht. Wusste ich mal. Liebe Geschwister, das habe ich grob zusammengefasst. Das sind Vorträge, die gehen Stunden, wo ich euch zeigen kann, dass das funktioniert. Wichtig ist zu wissen, dass es da ist und dass es funktioniert. Und dass wir heutzutage nur noch einen Retter haben, einen Schöpfer und einen Weg und ein Licht. Und das ist unser geliebter Herr Jesus Christus. Und wenn wir den bei diesem ganzen Corona-Wahnsinn aus den Augen verlieren, glaubt mir, Geschwister, ihr steuert in eine andere Richtung. Und ihr fangt nicht mehr an, den Heiligen Geist mit einzuladen. Der Heilige Geist, auch ein Symbol für Öl. Ihr habt den Heiligen Geist. Denkt nochmal an das Gleichnis zurück. Sie haben Öl, es ist aber zu wenig. Und liebe Geschwister, wenn ich zu wenig habe, das klingt jetzt hart, dann bin ich nicht dabei. Ellen White gibt uns diese Botschaft in unsere Zeit hinein, dass wir, egal was passiert, und glaubt mir, draußen wird noch viel passieren, viele Dinge, die wir noch gar nicht präsent haben, von denen wir gar nicht glauben, dass sie noch passieren könnten. Sie werden aber kommen. Die Bibel sagt uns das ja. Dass wir ohne den Heiligen Geist nicht mehr in der Lage sind, Achtung, zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden. Wir werden eines Tages dazu verleitet werden, unsere eigenen Gedanken konsequent mit einzubeziehen. Ist nicht falsch. Jesus Christus möchte, dass wir nachdenken. Ist ja logisch, im kognitiven Bereich findet ja unser Glauben statt. Auch unser Handeln und Tun wird ja da gesteuert. Aber Jesus Christus möchte, dass du das nicht von dir selber aus tust, sondern du sollst es ihm in seine Hände legen. Er steuert dich, der Heilige Geist will dich steuern, der Heilige Geist will mit dir arbeiten. Wir wollen aber heute mit unserem Geist arbeiten und denken, naja, Gott wird das irgendwie schon verstehen. Ich habe doch den und den Abschluss, ich bin in der und der Position, das ist doch kein Zufall. Gott hat mich doch dahin getragen. Ist doch Gottes Wille gewesen, dass ich das jetzt bin. Dass ich das machen darf, dass ich lehren darf, dass ich Arzt bin, dass ich Richter sein darf, etc., etc. Ist das wirklich Gottes Wille gewesen? Viele fragen das gar nicht mehr. Spielt aber auch keine Rolle. Du hast jeder Zeit. Noch haben wir die Zeit, das alles Jesus Christus in die Hände zu geben, damit er dich führt. Und da ist es möglich, dass du mal von ganz oben ganz schnell nach ganz unten gerätst. Und das ist der Test von Jesus Christus. Bist du wirklich treu mir gegenüber in allen Lebenslagen? Oder bist du mir nur treu mir gegenüber, weil es dir gerade so gut geht, weil es dir anscheinend an nichts fehlt? Das ist ein Trugschluss, liebe Geschwister. Und wenn jetzt noch Corona auf uns eintrümmt, ja, ihr habt mitbekommen, die Arbeitslosigkeit, angeblich steigt sie nicht, ja, die Zahlen fallen, Bullshit. Ja, wenn ihr mal schaut, wie viele Fabriken, wie viele Unternehmer, wie viele Unternehmen pleite gehen. Pleite gegangen sind und die große Welle kommt ja erst noch. Und jetzt muss euch das ja bewusst werden, wenn die Autoindustrie runterfährt, dass die Subunternehmen keine Aufträge mehr haben. Wenn die Subunternehmen keine Aufträge mehr haben, dann gehen sie bankrott. Warum? Sie bekommen auch keine Kredite mehr von der Bank, weil die Bank sagt, na, du kannst es ja gar nicht bedienen. Das ist ein Teufelskreis. Hast du kein Geld? Hast du keine Miete? Du kannst keine Miete mehr bezahlen. Das mag ja noch gehen. Aber du kannst ja nichts mehr zu essen kaufen. Es fällt dir schwer. Und da ist der Gedanke der Kriminalität sehr, sehr präsent. Warum? Und da steckt in uns drin. Es geht ums nackte Überleben. Wer sucht denn da noch, wenn du nichts mehr hast, Hilfe bei Gott? Hiob hat es getan. Hiob, unser großes Vorbild. Wer geht denn da noch in eine Gemeinde? Wenn es viele Geschwister gibt in der Gemeinde, die nicht arbeitslos sind, die Geld haben, die ganz andere Ideen verwirklichen, die ganz andere Visionen haben, fühlt man sich da noch wohl? Bleibt man nicht da lieber zu Hause und macht den Fernseher an und schaut sich da irgendwas am Fernseher an? Tut einem ja auch gut. Und da klatschen immer alle so fröhlich, jubeln. Ja, mache ich auch für mich. Und somit zerfällt auch diese Interaktion innerhalb der Gemeinde und irgendwann mal bist du komplett isoliert. Und dann hast du auch eines Tages nichts mehr zu verlieren. Das verändert einen Menschen. Und das ist das, was das System erreichen will. Das System will uns spalten. Und liebe Geschwister, wer in die Gemeinden reinguckt weltweit, der kann das erkennen. Er kann das erkennen. Das funktioniert. Von innen nach außen. Satan weiß, wenn ich die Gemeinde schwächen kann, dann greife ich mir die heraus, die innerhalb einer Gemeinde eine bestimmte Führungsposition innehaben, die Charisma haben. Und wenn ich die steuern beherrschen kann, dann beherrsche ich auch eine Gemeinde. Und die Gemeinde mag denken, bist du noch richtig? Nein. Und das ist der Trugschluss. Und das ist eine Botschaft, die uns Ellen White dringend mit auf den Weg geben will. Es heißt nicht, ich gehe jetzt zu Anna und sage, Anna, weil du das und das gesagt hast, das finde ich nicht gut. Und du musst erstens, wo und drittens. Sagt Ellen White, nein. Dann schaue ich ja auf dich. Ich sehe was. Aber was sehe ich in meinen Augen nicht? Meinen eigenen Balken. Sie spricht erstmal darum, sich selbst ins Reine zu bringen. Wer bin ich? Wo bin ich? Bin ich überhaupt noch auf dem Weg Gottes? Gehe ich nicht doch schon meinen eigenen Weg? Weil es mir gut geht, weil es mir an nichts fehlt? Brauche ich überhaupt noch ein Bibelstudium? Ich weiß doch alles. Und wenn ich Fragen habe, dann frage ich wen? Dr. Google. Und die Antworten sind ja präsent, mannigfaltig. Ja? Und plötzlich habe ich eine ganz andere Vorstellung von Gott, eine ganz andere Vorstellung von Erlösung, eine ganz andere Vorstellung von Glauben. Und das bewirkt, liebe Geschwister, dass wir nicht mehr in der Lage sind, das Öl mitzunehmen, das Öl bei Jesus Christus zu kaufen, was uns letztendlich retten wird. Ich wünsche euch für die Zukunft, dass ihr noch viel stärker werdet im Glauben, im Gebet. Wir haben das wunderschöne Zeugnis von dir gehört, aber auch in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft, als eine geordnete Gemeinde Christi, sind wir unschlagbar für unseren Gegenspieler. Das weiß er auch. Wird diese Gemeinschaft schwach, weil wir eigene Interessen verfolgen, weil wir so kleine Nicklichkeiten haben, weil der eine kurze Haare hat, der andere lange Haare, weil der eine Rock hat, der andere keinen Rock hat, dann fängt das große Unheil an, auch in unseren Gemeinden um sich zu schlagen. Versucht herauszufinden, was es heißt, seinen Nächsten zu lieben, seinen Nächsten zu fördern. Sein Nächster ist auch hier in der Gemeinde. Kommen wir mal nach links und nach rechts gucken. Es gibt Gemeinden, da will man nicht nach links und nach rechts gucken, weil da jemand sitzt, den man nicht leiden kann. Liebe Geschwister, geht's los. Da fängt das Ganze an. Corona triumphalis, liebe Geschwister. Der Herr ist Sieger. Jesus Christus hat bereits gewonnen. Er hat gewonnen. Das Spiel ist so gut wie gelaufen, aber der Verlierer, vielleicht sehen wir das jetzt auch zwischen Biden und Trump, ja, ist das so ein schönes Beispiel, aber der Verlierer, der will die Bühne nicht verlassen. Ja, so kann man sich das vielleicht auch vorstellen mit den Machenschaften von Satan. Er hat ja nichts mehr zu verlieren. Und liebe Geschwister, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe, dann scheiße ich auf alles. So muss man sich Satan vorstellen. Der interessiert sich für euch nada, nichts, niente. Und das Schlimme ist, alle anderen, die er überreden konnte, ihm zu dienen, die interessieren ihn auch nicht. Deswegen werden sie auch alle am Ende sang- und klanglos untergehen. Und nicht umsonst heißt es ganz am Ende der Buch der Offenbarung, wer steht draußen? Was haben wir heute im Gleichnis gelesen? Die Hunde. Die Hunde stehen draußen. Das ist ein ganz harter Begriff. Wir hatten heute mit den Hunden gesprochen, ein Gleichnis von der Frau aus Kanaan. Es ist ein Begriff aus dem Alten Testament. Die Ungläubigen, die Heiden, die stehen zu dieser Zeit draußen. Und was machen sie? Sie knirschen mit den Zähnen, weil sie es nicht verstehen können, weil sie erkennen müssen, dass sie einem anderen Geist gefolgt sind, einem anderen Geist vertraut haben. Vertraut auf Jesus Christus und der Herr wird euch frei machen. Das ist eine Verheißung. Amen.